Lieber Martin, es freut mich sehr, dass du wieder bei uns bist. Wir sind zurück in unserer ganz kleinen Serie zu den modernen Evangelisten, wie wir sie genannt haben. Letztes Mal haben wir über C.S. Lewis gesprochen und wir haben ja schon ein bisschen gesagt, wir wollen auch noch über George MacDonald, über Tolkien sprechen, aber auch über Chesterton. Und heute wollen wir über den Ältesten in diesem Quartett sprechen, über George MacDonald.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like oder schreibt uns in die Kommentare. Vielen Dank.
Er war für die anderen drei unglaublich wichtig, also grundsätzlich für das Genre Fantasy, wie wir es heute kennen, war er sehr, sehr wichtig. Er hat sehr früh im 19. Jahrhundert Fantasy-Literatur geschrieben und teilweise eigentlich fast miterfunden, könnte man sagen. Und spannend ist, C.S. Lewis hat über ihn geschrieben, dass das Buch Phantastes von ihm seine Imagination getauft hätte. Und wir haben ja schon das letzte Mal darüber gesprochen, wie wichtig Imagination, Vorstellungskraft für diese modernen Evangelisten ist und wie sie versucht haben, durch ihre Werke hindurch, gerade weil sie fromme Menschen waren, irgendwie das Evangelium mit aufzunehmen und es anders und neu zu verpacken und es auch so darzustellen, dass man irgendwie neue Dinge entdeckt, die man vielleicht noch nicht gesehen hat. Und eben heute wollen wir über George MacDonald sprechen. Martin, wie bist du auf George MacDonald gestoßen? Woher kennst du ihn?
Also da ist die Antwort sehr einfach und klar. Du hast es gerade schon angesprochen über C.S. Lewis. Ja. Wer sich mit C.S. Lewis etwas intensiver jedenfalls beschäftigt, der wird zwangsläufig auf George MacDonald stoßen, weil er in seiner Biografie eine enorme Rolle spielt. Eben als auf der Seite der Imagination stehender Autor, der auf C.S. Lewis' Weg eben enorm wichtig ist. Mhm. Und wir auch MacDonald ist so eine Gestalt, wo eine hohe theologische Kraft in den Unspoken Sermons sehr gut sehen kann, eine hohe theologische Kraft sich verbindet, auch eine hohe geistliche Kraft sich verbindet mit eben Imagination. Aber woher habe ich ihn gekannt? Ich habe ihn zuerst gar nicht durch seine eigenen Werke gekannt, sondern durch ein Werk von C.S. Lewis, nämlich, jetzt ist nicht die Weisheit meines Meisters, da ist ja die kleine Sammlung, sondern die große Scheidung. Mhm. Die große Scheidung ist ja eine Art, wenn man so will, das knüpft ja an ganz viele literarische Traditionen auch an, unter anderem Dante. Mhm. Und da ist ja der Begleiter von Dante ist Vergil, in der göttlichen Komödie und in dieser ebenfalls göttlichen oder eschatologischen Komödie der menschlichen Freiheit ist es eben George MacDonald, der da auftaucht, als eine weise und in sich ruhende und ein bisschen knorrig-schottige, schottische Gestalt. Und daher kannte ich ihn. Und dann bin ich natürlich auf die Sammlung von Lewis gestoßen, die schon sehr, sehr gut ist. Weil sie wirklich so ein paar rote Linien auch des theologischen Denkens klar macht. Auch, dass dieser George MacDonald, da können wir vielleicht gleich auch drüber sprechen, wirklich ein geistlicher Meister ist. Ja. Ich finde wirklich, dass es ein geistlicher Meister, bei dem man fürs geistliche Leben sehr viel lernen kann. Und dann natürlich das eine oder andere dann im Bereich der erzählenden Literatur, die ich einfach bezaubernd finde.
Genau, bevor wir auf ihn als geistlichen Meister weiter eingehen wollen, noch eine Frage als Prolegomena. Wenn du ihn treffen könntest, worüber würdest du mit ihm sprechen? Ich könnte mir sogar fast vorstellen, was du jetzt gleich sagst.
ja, werden wir sehen. Ja, über Universalismus und Vorherbestimmung. Prädestination.
Ja. Ja. Ja.
Was wäre dein Thema, das du gerne mit George MacDonald sprechen würdest?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht würde es in eine ähnliche Richtung gehen, weil es natürlich etwas vom Spannenderen war, dass er theologisch gesehen eben ein Universalist war. Mhm. Und was das genau heißt, kommen wir wahrscheinlich noch dazu.
Ja. Ich glaube, mich würde vor allem interessieren, seine Überlegungen auf der Meta-Ebene wieso oder wie er die Imagination versteht, mit der er arbeitet. Mhm. Weil das ja irgendwie, das gehört ja so zu seinem Handwerk, die Art, wie er Dinge beschreibt und was er sich dabei überlegt und warum er das so macht. Mhm. Aber auch da kommen wir ja vielleicht noch dazu. Mhm.
Gut, dann steigen wir rein. George MacDonald, wahrscheinlich kennen nicht alle Hörerinnen und Hörer diesen Namen.
Hat nichts, er ist nicht einflussreich und wirkungsreich bis heute wegen Fast Food.
Nein, genau, das war nicht sein Restaurant, was er gegründet hat. Aber er ist einflussreich eben wegen seinem Einfluss auf andere, könnte man fast sagen. Mhm. George MacDonald, du hast es schon gesagt, er war Schotte. Er wurde 1824 in Huntly geboren. Es gibt so, in der Forschung gibt es verschiedene Meinungen, aber früher war so die Meinung, dieser George MacDonald, der kam aus so einer etwas engeren Familie, ist da irgendwie bei seiner Großmutter aufgewachsen und die war sehr, sehr streng kalvinistisch und er hat diesen engen Rahmen hat er irgendwie, da wollte er dann ausbrechen, als er älter wurde und durch seine Bildung, sein Studium, seine Auseinandersetzung, die er hatte, konnte er sich davon irgendwie von diesem engen religiösen Rahmen losreißen. Aber ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr so ganz die Meinung. Ich habe einige sehr spannende Dinge gelesen und es stellt sich heraus, dass er eigentlich aus einer sehr, sehr gebildeten Familie kommt. Also sein Vater war sehr gebildet, jemand, der sehr gerne las, der Isaac Newton und Burns und Coleridge und Darwin las. Seine Mutter hatte eine klassische Ausbildung genossen. Sie war jemand, die konnte mehrere Sprachen auch sprechen. Und also er kam eben aus einer so ein bisschen ungewöhnlichen Familie, könnte man auch sagen. Auch nicht so eng, es stimmt zwar, seine Großmutter war relativ streng kalvinistisch, aber es gab ganz verschiedene Leute eben auch in seinem direkten Umfeld. Das heißt, er war eigentlich von Anfang an war er schon konfrontiert mit ganz verschiedenen, auch religiösen Perspektiven, auch philosophischen Meinungen und ist eigentlich in einem sehr bildungsfreundlichen und ja schon fast toleranten Umfeld aufgewachsen. Er hatte seit seiner Kindheit gesundheitliche Probleme, also das kam in seinem Leben, kommt das immer wieder. Er hatte Asthma und Bronchitis und hat immer daran gelitten. Er studierte dann Chemie, Physik und Physik zuerst am King's College in Aberdeen und ab 1848 begann er eine theologische Ausbildung am Highbury College. Mhm. Was spannend war, er wurde dann Pfarrer, das wollte er sein. Und er wurde dann auch Pfarrer der Trinity Congregational Church in Arundel. Und dort kam er aber nicht so ganz gut an. Zumindest seine Predigten, die sehr, wie will man das sagen, so im Geiste einer gewissen Großzügigkeit waren. Also er hat viel von der unglaublich und unendlichen Liebe des Vaters gesprochen. Es kam immer wieder auch raus, dass er glaubte, dass am Ende diese Liebe siegen würde und dass es so etwas wie eine Prädestination zur Hölle nicht geben kann. Und das predigte er Sonntag für Sonntag und dafür wurde ihm dann 3 Jahre später sein Gehalt gekürzt. Das ist auch,
das ist auch richtig, als ich das gelesen habe, fand ich das richtig lustig. Quasi. Man entlässt ihn nicht, man diskutiert nicht theologisch, sondern man sagt einfach, wir halbieren dein Gehalt, weil wir nicht zufrieden sind mit dem, was du erzählst und was deine theologische Meinung ist.
Ja, ja.
Das könnte man heute vielleicht auch nicht mehr ganz so machen.
Ja, wahrscheinlich nicht. Er hat dann auch geheiratet, 1851 war das. Und das muss man auch sagen, das war auch immer unglaublich wichtig. Seine Frau war extrem wichtig für ihn. Und diese Beziehung scheint eine sehr innige und tiefe und liebevolle Beziehung gewesen zu sein. Also was man so liest in den Biografien. Seine Frau hieß Louisa Paul und gemeinsam hatten sie 11 Kinder. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und viele davon wurden dann später irgendwie Ärzte und einer wurde noch ein Regisseur in Hollywood und so weiter und so fort. Was sehr, sehr tragisch war, ist, dass er 4 seiner Kinder verloren hat. Insbesondere seine älteste Tochter, die hieß Lilia. Sie ist gestorben an Tuberkulose und das war für ihn ein unglaublicher Einschnitt. Und es gibt auch Texte von ihm, wo er das verarbeitet, auch in Gedichtform. Und die sind einfach enorm berührend, weil sie geprägt sind von einer tiefen Trauer, aber gleichzeitig auch eines unglaublichen Vertrauens in Gott. Also das hat mich sehr, sehr berührt, als ich das gelesen habe. Genau, noch schnell zurück zu seinem Werdegang. Er wurde dann eben, das Gehalt wurde ihm gekürzt, aber er trat dann auch zurück von der Stelle, auch aus gesundheitlichen Gründen. Wie gesagt, hat er sein Leben lang unter Atembeschwerden gelitten. Und er erhielt dann später, also in der Zwischenzeit hat er natürlich immer geschrieben und konnte auch von dem, was er verkauft hat, konnte er einigermaßen leben, aber auch nicht besonders gut. Also es war eine arme Familie. Aber er erhielt dann eine staatliche Pension für seine kulturellen Leistungen. Und ab 1879, das hat mich selbst überrascht, als ich das nochmal nachgelesen habe, lebte er dann mit seiner Familie in Bordighera in Italien. Das war mir überhaupt nicht bewusst.
Ja, mir auch nicht.
Er hat dort 20 Jahre lang direkt an der Küste
Ligurische, in Ligurien, wunderbar.
Hat er gelebt. Ja. Und das war auch die Zeit, wo das meiste oder wo sein literarisches Schaffen am intensivsten war. Also ich fand das noch spannend, weil ich habe mir ihn immer so in den schottischen Highlands vorgestellt.
Ja, seine Texte ist genau schreibt. Gleich. Genau. Ich dachte, so düsteres Wetter und dann diese grünen Wiesenlandschaften und Hügel und er sitzt drinnen in der Studierstube und schreibt,
ja.
Das hat für mich nicht gepasst, als ich
an
Mittelmeerklima, Sonne und so.
Ja.
Ja. Lustig, ich hatte genau dieselbe Intuition, als ich das gelesen habe.
Ja. Und ja, ich fand es auch spannend. Er ist dann später wieder zurückgezogen. Die letzten 5 Jahre seines Lebens hat er wieder in Schottland gelebt, ist aber dann 1905 verstorben. Also wurde auch relativ alt, aber eben hat seinen Lebensabend noch in Schottland verbracht. Vielleicht noch kurz etwas zu ihm als Schriftsteller. Er hat ja enorm viel geschrieben. Also es ist wie, wenn man ihn kennt, dann kennt man vielleicht so 2, 3 seiner Werke. Vor allem seine Fantasy-Werke vielleicht Fantastes ist eines der bekanntesten, kennt man vielleicht von Lewis her oder Lilith ist gehört auch dazu, oder Die Prinzessin und der Kobold ist auch so eines, was einigermaßen bekannt war. Aber er hat auch ganz viele andere Texte geschrieben, nicht nur Fantasy, sondern eben auch Poesie, also Gedichte zum Beispiel, aber auch ganz viele einfach mehr oder weniger realistische Romane, wo er das Dasein zum Beispiel eines Pfarrers beschrieben hat, was bestimmt auch gewisse autobiografische Züge hatte. Und er schreibt über sein eigenes Schreiben: Ich schreibe nicht für Kinder, sondern für die Kindlichen. Ob sie nun 5, 50 oder 75 Jahre alt sind. Ich glaube, das fasst seinen Schreibstil irgendwie oder seine Art und Weise der Geschichten sehr, sehr gut zusammen. Genau, und er war auch geprägt von ganz vielen verschiedenen Menschen. Eben, er war nicht einfach ein Pfarrer, der da mal drauf losgeschrieben hat, sondern er hatte einen riesigen Imaginationshorizont von verschiedensten Werken. Er war geprägt von Dante selbst zum Beispiel. Er war aber auch geprägt von den deutschen Romantikern, also er konnte sehr gut Deutsch. Er war geprägt von Leuten wie H.J. Scott oder F.D. Maurice oder John Ruskin. Das waren seine Mentoren auch, die er persönlich kannte. Und er war selbst Mentor zum Beispiel von Lewis Carroll, der die Alice im Wunderland-Geschichten geschrieben hat. Und er kannte auch Mark Twain gut, also war dort befreundet. Also er war jemand, der, so scheint er, ein sehr angenehmer Zeitgenosse war. Nicht nur, weil er freundlich und also freundschaftlich verbunden war mit den Leuten, sondern weil er, wie du gesagt hast, etwas tief Geistliches und Reifes und Tugendhaftes an sich hatte. So wirkt er, wenn man von ihm liest. Jetzt, ihr habt ja auch was von ihm gelesen. Was würdet ihr sagen, was ist sein wichtigstes Werk?
Das finde ich ganz schwierig. Was würdest du sagen?
Ich kenne nicht sein ganzes Schaffen, dass ich das irgendwie sinnvoll einordnen könnte. Ich habe einige von den berühmtesten Sachen gelesen. Damals, einiges habe ich, als ich in meinen Teenagerjahren Lewis gelesen habe, bin ich quasi auch über Lewis zu George MacDonald. Mhm. Und wir hatten dann zu Hause einige von diesen Büchern von George MacDonald. Lilith, Fantastis hatten wir da auch. die habe ich gelesen, die haben irgendwie resoniert mit mir, aber sie waren auch irgendwie verwirrend und auch ein bisschen verstörend. Ich finde, das Leserlebnis, vielleicht kommen wir dann auch noch dazu, von George MacDonald, ist irgendwie speziell. Aber ich glaube, diese zwei habe ich sicher am aufmerksamsten gelesen. Mhm. Fantastis und ja.
Also ich würde auch, das sind sicher die bekanntesten, auch heute noch, und ich würde wahrscheinlich auch diese beiden nennen. Also ich finde dieses Wort von den Kindlichen, das finde ich ganz, ganz stark und wichtig. Ich kannte das noch nicht. Ich schreibe nicht für die Kinder, sondern für die Kindlichen, ob sie 5 oder 75 Jahre alt sind. Weil ich glaube, was er damit meint, ist eine bestimmte Art, die Wirklichkeit wahrzunehmen. Ja. Nicht? Und das hat wiederum tief zu tun mit der Romantik, die er rezipiert. Novalis und so weiter. Ist Form der, also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass er damit meint, diese kindliche Form der Wirklichkeitswahrnehmung ist eine solche, die sozusagen die Wirklichkeit noch nicht auf positivistische Fakten verhängt, auf eine bloße Vordergründigkeit, sondern wo begegnende Wirklichkeit sofort etwas hat, was über die bloße Positivität hinausführt. Und das ist ja auch in seinen Romanen, soweit ich sie kenne, immer wieder ein Element, dieses Hintergründige der Wirklichkeit, die dann bis in den Raum der Transzendenz reicht.
Wie ihr merkt, schalten wir auf diesem Kanal keine Werbung. Wer kann und will, darf uns aber gerne unterstützen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder in der Description. Vielen Dank.
Genau, es ist diese Weltwahrnehmung, und ich glaube, auf der anderen Seite ist es eine zutiefst christliche Perspektive auf den Menschen als Kind Gottes.
Ja.
Weil das andere große Thema vor allem seines theologischen Schaffens, da kommen wir noch darauf zurück, ist die Liebe des Vaters. Und es ist Aufgabe des Menschen, diese Liebe wie ein Kind anzunehmen und sich vertrauensvoll hinzugeben. Ich glaube, diese beiden Aspekte sind für ihn, wenn er vom Kind spricht, unglaublich wichtig. Also das durchdringt sein gesamtes Werk. Also es sind ja auch häufig Kinder, die Hauptfiguren in seinen Werken, oder zumindest junge Erwachsene. Häufig geht es auch, was ich spannend finde, ist zum Beispiel in Die Prinzessin und der Kobold. Da gibt es noch Die Prinzessin und Curdy. Da geht es genau um diese kindliche Unschuld, die nicht verloren gehen muss. Und da unterscheidet er sich ganz, ganz stark von anderen, vor allem zeitgenössischen Autoren, wo diese Vorstellung einer ersten Unschuld, die muss verloren gehen und dann wird man irgendwie reif. Das ist bei ihm überhaupt nicht so. Es ist das absolute Gegenteil. Reif ist, wer sich dieses Kindliche bewahrt. Und das kommt immer wieder in seinen Werken. Auch in seinen kleineren, wo ich würde vielleicht fast sagen, oder die für mich fast spannendsten seiner Werke sind eigentlich seine kurzen Märchen. Mhm. Also The Light Princess zum Beispiel. Mhm. Ich weiß jetzt den deutschen Titel gerade nicht. Das ist so eines, was unglaublich wichtig ist. Oder was gibt es noch? The Golden Key, The Wise Woman. Das sind so Kurzgeschichten, die eigentlich genau funktionieren wie ein kleines Märchen, die dann eine Moral irgendwie mittransportieren für Kinder, aber eben für die kindlich geblieben sind.
Also ich finde unglaublich spannend daran auch, er ist ja ein Zeitgenosse, einer, der etwas länger, früher geboren und etwas länger noch lebt, von Friedrich Nietzsche.
Ja.
Und das, mir fällt sofort ein, bei diesem Antichristen, also sozusagen, wir haben eine gewisse, hätten dann eine, doch bei MacDonald eine gewisse christliche Alternative oder Komplementärgestalt dazu, dass bei diesem Antichristen am Ende des Zarathustra, glaube ich, doch das spielende Kind steht. Spielende Kind als letzte Gestalt. Ne? Also das, diese Frage der Kindlichkeit, im Grunde genommen ist ja das 19. Jahrhundert auch das Jahrhundert, das zum ersten Mal entdeckt, dass Kinder wirklich eigene Wesen sind. Ne? Also das passt schon auch in den Geistesgeschichten. Also er ist nicht einfach jemand, der sozusagen das könnte man ihm ja vorwerfen, oder das, eine oberflächliche Lektüre würde das vielleicht sagen, der sozusagen jenseits seiner Zeit steht, ganz im Gegenteil, nicht? Sondern er ist da tief in den Auseinandersetzungen drin, aber beleuchtet das eben aus einem, von einem dezidiert christlichen Standpunkt her.
Ja. Und wir haben das letzte Mal bei C.S. Lewis haben wir schon von dieser Entzauberung der Welt geredet. Und ich glaube, George MacDonald ist nicht quasi ein Relikt von einer Zeit vor der Entzauberung der Welt, sondern das 19. Jahrhundert ist voll von dieser Entzauberung und er reagiert auf das, dass er quasi sich durch die Imagination diese Verzauberung der Welt erhalten will oder einen Zugang dazu schaffen will. Also ich würde es nicht, er hat das nicht, diesen, wie soll ich sagen, diesen imaginativen Zugang, weil er die Moderne verpasst hat, sondern auch als eine Reaktion auf seine Zeit.
Ja, und eine kreative und schöpferische. Mhm. Also nicht in der Weise, dass das einfach nur ein sozusagen jetzt rein volontativ gesetztes Gegenbild ist, sondern das ist seine Wirklichkeitserfahrung. Er sagt, es gibt diese positive Kindlichkeit noch, die in der Lage ist, eben auch die Welt nochmal anders zu sehen. Und das ist vielleicht in einer Zeit wo auch noch mal so ein gewisser naturwissenschaftlicher, naturalistischer Positivismus in die Krise geraten ist, vielleicht noch stärker und noch gegenwärtiger, dass man sagt, da ist schon einer, der hat im 19. Jahrhundert eine Alternative zu einem reinen funktionalen Scientismus formuliert.
Mhm. Scientismus kannst du vielleicht noch ein bisschen?
Scientismus ist eben eine Haltung, die, oder Scientismus ist dann immer verbunden auch mit Naturalismus. Es gibt im Grunde genommen nichts anderes, als dass man das Naturwissenschaft mit ihren naturwissenschaftlichen Methoden erkennen kann.
Mhm. Und es ist quasi dann ein sehr reduktionistisches Weltbild, weil alles reduziert wird auf das Materialistische, auf das, was wir naturwissenschaftlich wahrnehmen können. Ja. Und alles, was nicht in dieses Raster fällt, dazu gibt, das gibt es nicht, da haben wir keine Sprache dazu. Mhm.
Und gleichzeitig ist das 19. Jahrhundert ja auch das Jahrhundert des Okkultismus, könnte man sagen. Es ist diese Entdeckung, vielleicht auch gerade als Abgrenzung zu einem solchen Weltbild. Nein, es gibt irgendwelche Kräfte, es gibt Dinge in der Welt, die lassen sich nicht einfach so erklären. Mhm. Und irgendwie sind da Wesen und Mächte und Gewalten, die da sind und die man sich vielleicht auch zunutze machen kann. Das sind ja auch in manchen okkulten Strömungen ist das die Idee, dass man Geister herbeiruft. Und spannend bei ihm ist, er hat auch Mächte und Gewalten und Wesen. Er hat auch diese unsichtbare Welt, die für ihn unglaublich wichtig ist. Aber der Fokus ist genau auf dem Hellen, auf dem Guten, eben nicht auf dieser Antwort zu einem Scientismus. Und das finde ich bei ihm grundsätzlich spannend, wie er die Welt so unheimlich positiv sieht. Oder viel, positiv ist vielleicht falsch, so unglaublich hoffnungsvoll sieht. Mhm. Und das dringt in allen Geschichten durch. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, oder dass manchmal ist bei ihm das Leseerlebnis so ein bisschen, man liest das und denkt, wenn das irgendjemand anderes geschrieben hätte, wäre es unglaublich kitschig.
Ja.
Aber bei ihm funktioniert es irgendwie, weil ich kann es nicht anders erklären, aber ich hab das Gefühl, bei ihm wird durch seine Literatur etwas von ihm selbst transportiert und das wirkt einfach echt. Mhm. So, ich kann es nicht wirklich anders beschreiben. Mhm. Es ist wie, man spürt ihn selbst beim Lesen seiner Werke.
Ja, ja, also es ist wirklich so, dass bei MacDonald am Ende wirklich steht, und zwar als eine ernsthafte, metaphysisch ernsthafte Aussage, und alles wird gut.
Mhm. Genau.
Und das kann ich letztlich nur aus einer christlichen Hoffnungsperspektive formulieren. Ja. Wenn ich in diese Welt gucke und wenn ich mich eben nicht betrüge, und das tut er nicht.
Ja. Mhm. Ja?
Also er weiß genau um die Gründe und Abgründe, aber sein Universalismus, der ein ernsthafter Universalismus ist, nicht ein billiger Universalismus, sagt ihm oder ermöglicht ihm wirklich eine Vision zu schaffen, die wo es gut ausgeht.
Ja. Mhm. Ja. Vielleicht kommen wir gleich jetzt zu seiner Theologie. Er war ja nicht nur ein Schriftsteller, er war auch Theologe, er war Pfarrer, er hat theologisch gearbeitet. Eben, du hast schon kurz erwähnt, die Unspoken Sermons, das sind Predigten von ihm, die in Buchform rausgekommen sind. Und da kommen eben ähnliche Themen immer und immer wieder vor. Was würdest du sagen, vielleicht zusammengefasst, was sind neben dem Universalismus, woran denkst du bei ihm als Theologen?
Also was ich entdeckt habe, was mir sehr nahe gegangen ist, als ich es jetzt wieder gelesen habe, ist eine ist etwas, was ich auch von einem anderen Autor, der mir sehr nahe ist, kenne, ist Romano Guardini, dass McDonald sagt, in jedem Menschen steckt, wenn man so will, ein schöpferisches Wort Gottes, eine Berufung, eine ursprüngliche Sendung und so weiter. Der Vater in seiner Liebe, die eine harte Liebe ist, durchaus, der arbeitet im Grunde genommen das ganze Leben eines Menschen daran, dass diese ursprüngliche Berufung rauskommen kann, sich verwirklichen kann. Das hat mich sehr, sehr, sehr bewegt. Mhm. Weil das eben auch, das ist eine Vorstellung auch von Christentum, wo Christentum wirklich ein Weg ist, also ganz strikt Wegcharakter hat, ein Wachstumsweg ist, ein Weg, wo wirklich sozusagen Gott an dir arbeitet.
Mhm. Ich glaube, was ich primär mit McDonald und seiner Theologie verbinde, ist, also sind vielleicht zwei Sachen. Das eine ist irgendwie, er ist für mich wie ein bisschen eine Verstehenshilfe der Welt, um die Welt in dieser imaginativen Brille zu lesen. Mhm. Da ist er wie so ein Hermeneut, er hilft mir, Dinge wieder so zu sehen, wie ich sie manchmal nicht hinkriege zu sehen. Mhm. Und mit dem verbunden vielleicht auf einer affektiven Ebene, emotional. Ich lese, es berührt mich, ich kann manchmal nicht beschreiben, warum, aber irgendwie berühren mich Passagen bei McDonald. Mhm. Und ich habe schon eine ganze Weile kein McDonald mehr gelesen und diesen Sommer habe ich mich dem wieder ein bisschen gewidmet und es war ein bisschen ein komisches Gefühl, wie ein bisschen Heimkommen in etwas, was mir vertraut ist, ohne dass ich es in Worte fassen kann. Klingt jetzt alles sehr ein bisschen verzaubert, was ich sage, aber irgendwie, das ist das, was ich mit McDonald verbinde.
Kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Also der Louis sagt ja in der Einleitung zu Weisheit meines Meisters, dass der in der Tat, wenn man ihn rein unter der, Louis war ja Literaturwissenschaftler, wenn man ihn rein unter literaturwissenschaftlichen Gesichtspunkten anschaut, vielleicht nicht zur ersten Garde gehört. Also, dass man immer wieder Passagen hat, wo man das Gefühl hat, jetzt gibt's fast ins... Und dann kommen aber genau solche Passagen, die einen... Und genau auch, ich habe auch diese Erfahrung, man weiß gar nicht genau unbedingt wieso, die einen aber total anrühren. Und dieses Anrühren geht sehr tief rein und das muss etwas damit zu tun haben, dass hier in irgendeiner Weise wieder so eine Urstruktur aufscheint in diesen Texten. Mhm. Also eine Urstruktur, die irgendetwas ganz tief zur Resonanz, zum Klingen bringt.
Ja. Aber ich finde das spannend, weil wir haben in der Vorbereitung haben wir darüber gesprochen schon. Eben ich würde dem völlig zustimmen. Man liest ein Buch von ihm und bei 80% des Textes denkt man, ja gut, ist okay. Und 20% sind dann derart berührend und teilweise fast lebensverändernd, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass der ist wichtig. Und ich, für mich persönlich, ich habe das wirklich bei kaum einem anderen Autor, dass ich so berührt bin von seinen Werken. Also das kenne ich weder von Lewis noch von Tolkien noch von Chesterton, das ist bei ihm schon einzigartig. Mhm. Also diese affektive Art des irgendwie Mitgenommenseins.
Ja. Aber es ist lustig, es spiegelt sich, ich habe nur aus Interesse dann ein bisschen Book Reviews nachgeschaut im Internet, um zu sehen, bin das nur ich, der das so? Also hat es wirklich auch, also ich habe dann ein bisschen lustige Kritiker herausgesucht, aber eine Carol Baker schreibt über Fantastis. Also sie nimmt die Schuld auf sich und sie sagt, hey, dass du das Buch und ich, wir uns nicht verstanden haben, das liegt an mir, ich habe dich übermüdet gelesen. Aber mein erster Gedanke war, als sie dann das Buch gelesen hat, was hat George MacDonald geraucht, als er das geschrieben hat? Weil zwischendurch, weil ich finde manchmal, und ich kann nachvollziehen, was sie da meint, ja. Manchmal finde ich, er beginnt Stories viel besser, als er sie aufhört. Und er findet dann irgendwie keinen schlauen Schluss oder der Plot ist auch gar nicht so überzeugend. Immer. Auch ein anderer, Alexander Wooten, hat gesagt, MacDonald scheint die Geschichte, die er erzählen wollte, erst im Laufe des Buches zu entdecken, was zu einem Gefühl der Diskrepanz zwischen der Geschichte, die ich zu lesen glaubte, und der Geschichte, die ich tatsächlich las, führte. Und dann sagt er auch, lesen Sie MacDonald nicht wegen seiner Handlungen oder seines Schreibstils, lesen Sie ihn wegen seiner Charaktere, der Neugier seiner Bilder und der gut formulierten philosophischen Beobachtungen, die in seinen Geschichten verstreut sind.
Ja, das hat schon was. Aber ich glaube, vielleicht kommt da was zusammen. Also ich habe vorhin schon gesagt, manches davon würde man fast sagen, das grenzt jetzt ans Kitschige. Vielleicht zwingt MacDonald den Leser, dass er sich auf das Buch einlassen muss wie ein Kind. Und ich glaube, das fällt manchmal schwer.
Genau.
Dass man das liest und wirklich versucht, das ernst zu nehmen und versucht, da nicht diese zynische, diese ironische Distanz zu haben. Weil seine Charaktere zum Teil, die sind so ehrlich und tugendhaft und gut. Eben, dass manchmal schon fast sehr fremd wirkt, in dem Sinne, weil man dann denkt, ja gut, also wäre es denn schon so? Aber was dahinter steckt, ist diese Anforderung genau. Du solltest so sein. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, auch wieder zu entdecken, auch für eine sehr ironisch gewordene Zeit.
Und das andere, vielleicht was mir dann auffällt, und das hat jetzt wieder mit unserer größeren Serie zu tun, ich finde bei MacDonald immer wieder Elemente merke, ah ja, das ist, wo ich merke, ah, das ist doch das und das bei Lewis, ah, das ist doch das und das bei Chesterton oder bei Tolkien. Es sind so Figuren, Gedankenfiguren, die er macht oder die ihm wichtig sind und die immer wieder vorkommen. Das zieht sich durch MacDonald und du merkst, finde ich, förmlich auch, wie das aufgenommen wurde von den anderen drei.
Ja.
Ein Ding, du hast es vorhin angesprochen, mit diesem kindlichen. Oft beim MacDonald kommen oft diese Kinder vor. Und bei The Princess and the Goblin, die Prinzessin und der Kobold, ist die Hauptfigur ja so ein Mädchen. Und sie lernt eine Großmutter kennen, ihre Großmutter, die niemand sonst sieht. Und ist dann irgendwie enttäuscht, weil sie findet sie auch nicht immer, aber manchmal findet sie und dann ist sie bei dieser Großmutter im Zimmer und ist irgendwie sehr magisch und speziell, hat da Gaben. Und dann versucht sie das jemandem zu erklären, einem Jungen, und er glaubt ihr nicht. Und weil er nicht glaubt, findet er sie auch nicht. Und dann ist es diese ganze Thematik, dass die Großmutter sagt, du musst damit umgehen können, dass du etwas, also du kannst nicht böse sein und vorwurfsvoll sein gegenüber diesem Jungen, weil der muss mich selber finden. Und du kannst das auch irgendwie niemandem überzeugend um die Ohren hauen, damit er glaubt und weiß, dass es mich gibt. Und da muss irgendwie dieses Mädchen damit umgehen. Und das findet man dann auch bei Lewis findet man das auch. Die Kinder, die nach Narnia können, weil sie einen Zugang haben. Susan, die erwachsen wird und das dann abtut als Kinderkram und irgendwie den Zugang zu Narnia verliert. Also immer diese Frage, welchen Zugang haben wir zu diesem Unsichtbaren, das irgendwie da ist, und wie können wir das kommunizieren oder eben nicht und so. Diese Dinge findet man, finde ich, bei den anderen auch. Ja.
Ist das nicht eine wunderbare Sicht auf die Frage des Umgangs mit Menschen, die sich mit dem Glauben schwer tun, mit einer anderen Wahrnehmungsform wird? Dass die unsichtbare Großmutter das Kind dann lehrt, eben sorgsam damit umzugehen, dass der Junge das nicht sehen kann. Und sagt, sei vorsichtig. Also der hat einfach noch nicht das Sensorium dafür entwickelt oder muss das selber finden, wenn.
Ja. Und auch da kommt immer wieder bei McDonald's diese Großzügigkeit mit denen, die das nicht, weil quasi an anderen Stellen ist wie klarer, dass da irgendwie Gott im Hintergrund ist, die Idee, dass Gott seine eigene Geschichte mit den anderen Personen hat. Und wir können nicht unsere Geschichte den anderen überstülpen, weil wir etwas sehen oder erkennen, was die anderen nicht kennen. Diese Großzügigkeit, du musst das irgendwie auch loslassen zu können.
Und gleichzeitig ist bei ihm seine Gottesvorstellung, sein Gottesbild ist so unglaublich attraktiv, dass dort wirklich wahrscheinlich der Fall eintritt, dass man sagen kann, wer diesem Gott begegnet, der könnte nicht anders als an ihn glauben oder ihn wollen. Das ist etwas auch, was er immer wieder ausdrückt, eben in seiner Theologie auch. Diese Liebe des Vaters und der Vater, der du hast gesagt, es ist eine strenge Liebe, das stimmt, aber sie ist streng gegenüber dem Schlechten.
Ja, genau.
Sie ist streng, wenn sich der Mensch auch gegen sich selbst wendet.
Genau.
Und ich glaube, das ist etwas, was bei ihm, eben das kommt immer wieder, es ist die Liebe des Vaters, es ist das Kind eben auf der anderen Seite und etwas, oder dort kommt dann dieser Universalismus wieder rein. Weil sein Universalismus ist nicht einfach so ein billiger Automatismus.
Genau.
Es ist nicht, es ist sowieso alles egal, jetzt sind sowieso alle gerettet. Ja. Sondern es ist, es geht um alles. Und gleichzeitig ist seine Perspektive des Vaters und seine Perspektive von der Liebe des Vaters so unglaublich groß, dass er einfach sagt, wir haben in Christus die Liebe Gottes gesehen, die Liebe des Vaters gesehen. Und diese Liebe wird am Schluss siegen, weil sie jeden zu sich ziehen wird. Eben nicht einfach, ist schon okay, sondern es ist ein Weg der Reinigung, der kommen muss. Aber jeder wird am Schluss diese Reinigung durchlaufen, weil der Vater nichts aufgeben wird, was er liebt.
Genau.
So.
Genau. Das ist eher, also ich würde ja sagen, Als Dogmatiker, es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Formen von Universalismus. Ein Universalismus, den ich in der Tat für heterodox halte und für nicht möglich christlich, das ist der eben genau das, was du eben fast, was man dann karikaturhaft noch zuspitzen kann und sagen, wir kommen alle in den Himmel und es ist sowieso alles egal und so, weil Gott ist ja so ein lieber Papa, dass er einfach keines seiner Kinder wirklich verloren gehen lässt. Und das dann im Grunde genommen als eine metaphysische Setzung weiß. Und die sozusagen orthodoxen Universalisten, dazu gehören Leute eben wie George MacDonald, wie Karl Rahner, wie Hans-Urs von Balthasar, wie Karl Barth, der ist, glaube ich, möchte ich gleich ja noch mal kurz drauf eingehen, die formulieren im Grunde genommen einen Universalismus der Hoffnung. Der nämlich der Hoffnung auf die Wirksamkeit der Gnade. Und die Wirksamkeit der Gnade ist nichts anderes als die Wirksamkeit dieser überwältigenden Liebe Gottes. Die eben nicht sagt, Schwamm drüber, sondern die sagt, die ist so kraftvoll, dass sie am Ende alle verwandeln wird. Oder wir zumindest hoffen müssen und hoffen dürfen, dass sie alle verwandeln wird. Dass am Ende keiner rausfällt. Auch wenn das auch mancher Evidenz widerspricht. Ich habe bei gewissen Leuten, wenn ich an Herrn Dr. Mengele denke oder so, schon Mühe auch, sowas zu denken. Aber in der Perspektive ist das wieder ernsthaft. Und deshalb ist eben diese Reinigung bei ihm so wichtig. Und was ist eigentlich dieser Universalismus? Oder wieso kommt er dahin? Womit quält er sich, dass er diese Position einnimmt? Das ist ja, du hast es vorhin genannt, da ist ein gewisser Calvinismus dahinter. Und eben diese Vorstellung von der Prädestinatio Gemina, also von der sogenannten doppelten Prädestination, die einen eben zum Heil, die anderen zum Unheil prädestiniert sind. Und jetzt muss man wirklich an dieser Stelle aufpassen, weil natürlich neigen wir Und ich habe auch sehr viel Sympathie oder meine eigene Position ist bei Leuten wie Balthasar und so. Aber es ist ganz leicht heutzutage, das sofort in die Pfanne zu hauen. Das ist ja so unmenschlich, so also ein furchtbares Gottesbild und so weiter. Dabei übersieht man, dass das für Calvin aus seinen augustinischen Wurzeln her, kommt letztlich alles ist das ein Ringen um das Erbe Augustins im Ganzen, der ganzen abendländischen Theologie. Dass bei Calvin darum geht, dass Gottes Ehre gewahrt wird in der Weise seiner unbedingten Souveränität. Das heißt, er ist in seiner Gnadenwahl absolut universal. Die berufen sich dann immer auf Römer 9. Man muss im Grunde genommen meines Erachtens Römer 9 bis 11 zu Ende lesen, um zu der richtigen Position zu kommen. Das ist dann meines Erachtens das Problem dabei. Aber zunächst einmal muss man einfach würdigen, dass da auch etwas Wahres drin ist, nämlich diese Unbedingtheit der Souveränität Gottes. Und jetzt arbeiten sich Leute, die dieses Erbe in sich aufgesaugt haben, wie Karl Barth und wie George MacDonald, genau daran ab und quälen sich damit. Das kann doch nicht wahr sein. Gott ist prädestiniert zur Verwerfung und so weiter aus seiner Souveränität. Das Tolle, und das verbindet den George MacDonald mit seiner Vision mit Karl Barth. Das Tolle an Barths Prädestinationslehre und an MacDonalds Prädestinationslehre, weil die Frage, Universalismus ist eine Variante von Prädestination. Das Tolle an den beiden ist, dass sie diese Souveränität der Gnade und der Gnadenwahl wahren. Es wird eben genau nicht billig. Also es wird nicht billig, sondern es ist wirklich, wenn man das in Bild fassen will, der Gott, der in Jesus Christus so um seine Kreatur ringt, dass er am Ende dieses Ringens letztlich den Sieg bringt und dabei diese Kreatur radikal verwandelt und radikal verwandeln muss, sonst kann sie bei ihm nicht ankommen. Und das ist toll. Also sozusagen, das ist, Lewis schreibt in der Einleitung zur Weisheit meines Meisters, dass MacDonald der seltene Fall einer Konversion ist, vom strengen Calvinismus weg, wo sozusagen das, von dem er sich löst, nicht hinterher in die Pfanne gehauen wird. Und das sehe ich wirklich. Also es bleibt die Souveränität der Gnadenwahl. Aber sie ist genau wie bei Paulus in Römer 11, 32, 33, dann eine Souveräne, die universell wird. Also das ist ja die Dialektik, die dann ja auch Barth in seiner Prädestinationslehre ausarbeitet. Und die ich eben genau bei MacDonald auch sehe, ist, dass dann, was in Römer 9 noch partikulär ist, die einen die Gefäße zur Ehre und die Gefäße zur Unehre, dass dann in Römer 11 universal gesagt wird, alle sind unter dem Zorn gewesen, um sich aller zu erbarmen. Und das ist meines Erachtens authentischer und unbedingt zu sagender Universalismus christlich.
Ja. Und vielleicht nur als ein Beispiel, wie MacDonald das dann macht. In Lilith ist das ja ein Thema, das da vorkommt. Und diese Hoffnungsperspektive, dass die Liebe Gottes siegt, indem sie alles mit sich versöhnen kann. Aber gerade nicht billig, finde ich, kommt da wirklich zum Vorschein. Im Narrativ macht er es ja so, Adam ist ja da so ein Rabe, der gleichzeitig ein Totengräber oder ein Friedhofsgärtner irgendwie ist. Irgendwie ganz speziell und dann irgendwie so, ja. Anyway, dann gibt es irgendwie so einen unterirdischen Schlafsaal und Adam geleitet da quasi alle Leute zum Schlaf. Und alle, die sterben, müssen quasi in diesem Traumschlaf ihr Leben nochmals durchträumen und kommen an all den Stationen vorbei, wo sie Leuten zum Beispiel nicht vergeben haben oder wo sie Unrecht getan haben und schlafen quasi über diese Situation hinweg und werden quasi in diesem Schlaf transformiert. Es wird quasi das ganze Leben nochmals irgendwie durchlebt und gereinigt. Aber es ist nicht, und quasi die da Schlimmeres gemacht haben, schlafen dann ein bisschen länger, irgendwie so. Aber es ist dieses Bild. Und irgendwie, ich kann mich erinnern an eine Szene, Sie sind dann in diesem Schlafgemach und dann kommt irgendein ein starker Wind oben über diesem Schlafgemach. Und dann erschrecken sie und sagen, was ist das? Und Adam sagt dann da ganz gelassen irgendwie, ja, das ist dieser letzte Feind, der sich jetzt aufbäumt. Aber auch er wird sich eines Tages hinlegen müssen und schlafen. Mhm. Einfach so ein Nebensatz. Ja. Aber es ist wie diese Art, wie MacDonald narrativ damit umgeht. Mhm. Diese Hoffnungsperspektive, dass Gott siegt über das Böse und es mit seiner Liebe überwinden kann. Mhm. Und wie er das dann so in Bilder bringt, das fand ich irgendwie eindrücklich.
Mhm. Ich glaube auch dieses, eben, dass er es nicht billig werden lässt, drückt sich sehr schön aus in einem bekannten Satz von ihm, der fälschlicherweise häufig C.S. Lewis zugeschrieben wird, aber kommt eigentlich von ihm, dass es God is easy to please, but hard to satisfy. Also es ist einfach, Gott zu gefallen, aber es ist schwierig, ihn zufriedenzustellen. Weil das Gefallen ist genau diese Logik der Vater, der sich an seinen Kindern freut. Und alles, was irgendwie gut ist, ist gut und gefällt ihm. Aber dieses Zufriedenstellen, das wäre der Mensch, der zu dem geworden ist, der er sein sollte. Eigentlich. Und das ist harte Arbeit. Und das ist die harte Arbeit, die immer wieder vorkommt in, in seinen Werken. Ja. Und bevor wir zum Schluss kommen, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie uns jetzt noch nicht glauben, dass es sich lohnt, sich mit MacDonald auseinanderzusetzen, dann möchte ich jetzt noch ein paar Zitate vorlesen von den anderen modernen Evangelisten über MacDonald und vielleicht überzeugt Sie das ja. Also Chesterton zum Beispiel schreibt über ihn, George MacDonald war einer der drei oder vier größten Männer des britischen 19. Jahrhunderts. Er betritt das Feenland wie ein Bürger, der in sein Zuhause zurückkehrt. Und über das Buch «The Princess and the Goblin» schreibt er, «In einem ganz besonderen Sinn kann ich persönlich wirklich von einem Buch berichten, das mein ganzes Leben beeinflusst hat. Ein Buch, das mir von Anfang an geholfen hat, die Welt auf eine bestimmte Weise zu sehen. Eine Sicht der Dinge, die selbst durch eine so tiefgreifende Veränderung wie einen Wechsel in der religiösen Zugehörigkeit im Wesentlichen nur bestätigt und gekrönt wurde.» Über Chesterton dann mehr das nächste Mal. Lewis selbst sagt, meine eigene persönliche Schuld gegenüber diesem Werk, also gegenüber dem Werk von MacDonald, ist beinahe so groß, wie ein Mensch einem anderen schulden kann. Und fast alle ernsthaften Suchenden, denen ich es empfohlen habe, bekennen, dass es ihnen eine große Hilfe war. Mitunter eine unentbehrliche Hilfe, um überhaupt zum christlichen Glauben zu finden. Und dann, ich kenne kaum einen anderen Autor, der dem Geist Christi selbst näher zu sein scheint oder über eine so konstante Nähe verfügt. Daraus entspringt seine Christusähnliche Verbindung von Zärtlichkeit und Strenge. Mhm. Nirgendwo außerhalb des Neuen Testaments habe ich Schrecken und Trost so eng miteinander verwoben gefunden. Ich habe nie verheimlicht, dass ich ihn als meinen Lehrer betrachte. In der Tat glaube ich, dass ich nie ein Buch geschrieben habe, in dem ich ihn nicht zitiert hätte. Doch scheint es mir, dass selbst wohlwollende Leser meiner Bücher dieser geistigen Herkunft bislang nicht ausreichend Beachtung schenken. Redlichkeit zwingt mich, sie nachdrücklich zu betonen. Und Tolkien selbst bewunderte MacDonald auch wenn er wesentlich kritischer war ihm gegenüber als die anderen, und zwar, weil er eben literarisch vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig gut war. Also er kritisierte seinen Stil, aber trotzdem sieht man seinen Einfluss im Werk Tolkiens eigentlich überall. Also ich war überrascht, als ich Die Prinzessin und der Kobold gelesen habe, die Ähnlichkeiten, die man findet auch bei Tolkien. Also die Goblins natürlich, die da kommen, die da im Berg mit den vielen Tunneln sind, die Spinnen, die Lieder, die gesungen werden, um die Goblins und die Spinnen zu verscheuchen. Bei Tolkien ist es bei Tom Bombadil so ein bisschen ähnlich. Also man sieht, es gibt unglaublich viele Verschränkungen und Übereinstimmungen. Ich glaube, so viel mal dazu. Also ich glaube, wir können die Lektüre von MacDonald eigentlich nur empfehlen. Mhm.
Genau. Und vielleicht, wenn man ihn liest, mit einer gewissen Entspanntheit, sich nicht nur am Plot festzukrallen, sondern sich irgendwie überraschen und bewegen zu lassen.
Genau, so ein bisschen Kinderfantasie zu haben, die ja auch manchmal springt, transformiert und so weiter. Ich glaube, dann liegt man richtig und dann erfasst man die wunderbaren Elemente.
Ja. Und ich würde sagen, The Princess and the Goblin, die Prinzessin und der die Kobolde. Ist ein guter Einstieg, ja.
Ja, doch. Ja. Martin, vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Es hat wie immer große Freude gemacht.
Ja.